Freizeit mit der Podcast mit Wolfuß und Heiko Ossendorf.
Herzlich willkommen und frohes neues Jahr wünsche ich da draußen. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von einer Halbzeit mit Wolfuß. Auch dir frohes neues.
Frohes neues in die Runde, frohes neues Ossi. Ich hoffe, es sind alle Beteiligten gut ins neue Jahr gekommen. Bist du gut ins neue Jahr gekommen?
Ich bin gut ins neue Jahr gekommen, relativ entspannt. Ich musste an Neujahr arbeiten, knechten, wie es sich gehört. Der Rubel muss rollen, ja. Und dementsprechend ganz geschmeidig reingerutscht, war ein lecker Essen und dann noch beim Kumpel zu Hause gewesen. Und aber auch um, keine Ahnung, 2 Uhr in der Pofe, also es war wirklich...
Also wenn ich mich erinnere, hat es ja rund um die Weihnachtsfeiertage gewisse private Irritationen gegeben bei dir, so im zwischenmenschlichen Bereich. Das hatte sich bis Silvester dementsprechend ausgeschlichen. Ja, das höre ich daraus, denke ich, ne?
Es hatte sich ausgeschlichen, ja. Also über die Weihnachtstage kommt man ja dann oft zur Besinnung und auch zur Vernunft.
Ja.
Manchmal.
Und wer hat sich... Wer war besinnungsloser und musste mehr zur Vernunft kommen?
Die Frage kannst du dir selber beantworten.
Ja.
Natürlich gibt der Klügere meist nach.
Ja.
Also ich nicht.
Aha. Okay.
Nein, alles gut. Also wir sind gut reingerutscht. Ich hoffe, du auch.
Ja, sehr, sehr.
Wir waren gesund und munter.
Ja, total. Wir waren in einem Kinderhotel und in Österreich und sind also sehr speziell, ich wie noch nie, ins neue Jahr gestartet. Also sehr, sehr lautstark und sehr trubelreich. Wir saßen gemütlich beim Essen und um 20 Uhr wurden die Tröten ausgeteilt vom Hotelpersonal. Ich glaube, das machen sie nicht noch einmal. Weil es war danach Stimmung wie bei der WM 2010. Und es war also wirklich so, dass selbst hartgesottene Eltern von 5 bis 10 Kindern nahe am Wahnsinn waren und wirklich noch im alten Jahr drohten, komplett die Nerven zu verlieren.
Tinnitus inklusive.
Ja, ja, es war es wirklich, am Anfang ist es ja, eine Minute, ist es ja wirklich sehr lustig. Aber was man ja Kindern zuschreiben muss, sie bleiben beharrlich in der Situation, wenn ihnen was gefällt.
Und die Tröten fanden gefallen.
Richtig. Und nach einer halben Stunde war es dann also so, dass der erste Vater seinem Kind die Tröte zerrissen hat. Also es waren Papptröten, aber es waren auch diese Schneckentröten, die sich ausfahren.
Ja,
weißt du?
So. Ja, mega.
Und bei diesen Schneckentröten ist es ja so, das wissen die wenigsten, ich weiß es mittlerweile, man muss einfach nur einen ganz kleinen Riss da reinziehen, um sie zu zerstören. Also sie klappen sich weiterhin aus, aber sie machen keine Geräusche mehr. Naja, also so war's. Und so haben wir uns dann versucht zu behelfen.
Wie lang hat deine Tochter durchgehalten mit dem Tröten?
Naja, bei meiner Tochter war es so, dass sie um 7:30 wohlig entschlummerte und wir noch dachten, das ist ja Wahnsinn. Das ist wirklich die allerbeste Tochter der Welt. Das ist die beste Tochter auf der Welt, das war vorher schon klar, aber das ist ja wirklich die allerbeste Tochter auf der Welt. Die ihren Eltern ein zufriedenes Silvester garantiert. Ja, nachdem dann die Tröten ausgeteilt wurden, war klar, es ist nicht zu schaffen. Und es war dann auch nicht zu schaffen. Und auch meine Tochter fand also Gefallen an diesen Tröten.
Und hatte jetzt dann... Zumal sie wahrscheinlich geweckt wurde, oder?
Ja, durch die anderen Tröten. Ja, ja. Und du weißt ja, wenn Leute aus dem Tiefschlaf gerissen werden, haben sie ja erstmal besonders gute Laune.
Mhm.
Ja. Und dann versuchst du sie mit der Tröte zu besänftigen und das war auch möglich, ne? Und du musst dann allerdings versuchen, dann wieder gegenzusteuern. Also dann wieder gegen die Tröte zu steuern. Also die
dann
Tröte ist wirklich erst ein Hilfsmittel, ja, und später eine amtliche Störung. So, und in diesem Spannungsfeld bewegst du dich dann.
Die Fluch- und Segentröte.
So ist es. So ist es. Und dann, ja, es wurde getrötet. Um 10 Uhr waren dann sämtliche Tröten irgendwie zerstört. Ich glaube, dieses Hotel macht es nie wieder. Es war 2 Stunden lang. Es war eine Geräuschkulisse vom anderen Stern.
Weltklasse.
Ja.
Ich fand das damals bei der WM war es auch. Es war echt krass, ne? Hat man in der Form vorher noch nie erlebt und ich danach auch nie wieder.
Ja,
Glück,
ich war 2010 bei einem Sender, der keine Weltmeisterschaft übertragen hat. Also seinerzeit bei Sat.1. und habe also als ganz normaler Fernsehzuschauer diese WM damals verfolgt und fand es schon wirklich, also das war so, naja, so Geschmacksrichtung Bienenschwarm, ne?
Genau. Genau, das trifft sehr gut, ja.
Natürlich von den Außenmikrofonen oder dann auch von den Soundsystemen am Fernseher noch ein bisschen abgeschwächt, aber eben auch ein Stück weit digitalisiert, sodass sich das so ins Unterbewusstsein auch gegraben hat. Also du hast dann auch noch ein Summen gehört, wo gar kein Summen mehr war, also Stunden nach der Übertragung.
Das bleibt so, genau, so eine Nach-Vibe.
Richtig, und in dem Fall war es halt einfach, es war einfach so ein steter Pfeifton. Der dich dann bis ins neue Jahr begleitet. Also
so ein ja, und jetzt kannst du dir vorstellen, wenn du dann abends, wenn du im Stadion warst und dann abends im Bett lagst, da war es dann auch so, ne? Also du lagst im Bett, hast die Augen zugemacht und hast eigentlich immer nur diesen Dauerbienenschwarm im Ohr gehabt.
Ja, und es hat gefühlt, ein Dauerbienenschwarm.
Das hat mir gut gefallen.
Ja, es war übrigens in diesem Hotel, wo ich war, war auch ein bisschen Bundesliga-Prominenz.
Na, logisch.
Ne? Und also auch da überraschenderweise viel Lob bekommen von Bundesliga-Kickern für den Podcast.
Nein.
Ja.
Ernsthaft?
Ja.
Das freut mich zu hören. Das, ja. Kannst du da ein bisschen aus dem Nähkästchen
plaudern? Nein, die waren wirklich total, ich war überrascht, wie viele diesen Podcast kennen. Also Weihnachten hat man ja dann auch ein bisschen Zeit, mal Freunde und Bekannte und so weiter zu treffen. Mhm. Und ich war wirklich überrascht, wie viele diesen Podcast A kennen und B ihn auch hören. Und von Simon Terodde vom 1. FC Köln dann dieses Lob für den Podcast zu bekommen, das sei ja doch ganz lustig. Also das ist ja mal ein Lob im Rahmen seiner Möglichkeiten. Nein. Das hat mir gut gefallen.
Ja,
ich habe übrigens auch, ne? In der letzten Trainingseinheit, in meiner letzten Trainingseinheit im alten Jahr, habe ich für Simon Terodde das Laufband freigemacht. Ne? Also wenn der 1. FC Köln die Klasse halten sollte, ne, gehört ein kleines Mosaiksteinchen auch mir.
Also du solltest dir eine Prämie noch.
Ich werde versuchen, Markus Gisdol jetzt die Tage telefonisch zu erreichen und werde sagen, also dass da der Plan eingehalten wurde, lag zum größten Teil auch an mir. Was ich jetzt nicht erzählt habe, ist, dass ich schon halb tot auf dem Band hing und froh war, dass ich aufgeben konnte.
Ist das ein Teil deiner Vorbereitung, Wolf?
Was
das
genau?
Das macht mir schon wieder ein wenig Angst, wenn ich höre, dass
zum du Tennis meinst du?
Nein,
ja,
richtig.
Nein. Es ist einfach Ausdruck der Zeit, die ich dann habe in solchen Momenten.
Okay.
Und, ich mag das dann sehr gerne, mich da mal ein Stündchen oder so zu verausgaben ist jetzt übertrieben, aber einfach ein bisschen bewegen und ein bisschen was machen. Und dieses Hotel ist halt einfach so toll, dass es so viele Möglichkeiten hält, dass man sich da eben auch ein Stück weit sportlich betätigen kann.
Aber es wird dir sicherlich nicht nicht schaden für die Schlacht von München, die
ja, das stimmt, in meiner Tennishalle. Ich bin jetzt gerade dabei, das Ding zu präparieren, ne?
Ja, Dach ist drauf.
Das Dach ist drauf, das kann man sagen. Ja, also es ist jetzt wintertauglich. Wetter ist keine Ausrede im Moment.
Die acht Platzwarte kümmern sich gerade darum.
So ist es. So ist
deine
es.
Halle ein wenig.
Gehen Tag für Tag mit der Nagelschere durch.
Ja.
Dem Unkraut ist der Kampf angesagt, dem Ungeziefer auch.
Wie sieht's aus mit der Ausrüstung?
Mit meiner. Stabil. Ja. Also
stabil.
Sämtliche Schläger sind in Form. Wir müssen noch mal sehen, was der Matador höchst selbst an Form und Möglichkeiten mitbringt. Weil das muss ich ehrlicherweise sagen,
ich will jetzt
nicht vorbeugen, ne? Also, sondern ich will einfach nur kurz in die Runde werfen, dass ich seit der Hitzeschlacht von Kemer nicht mehr so viel gespielt habe.
Mich interessiert mehr, was du trägst. Also nochmal Stirnband war
das werde ich mir noch. Das werde ich mir noch überlegen. Das werde ich mir noch überlegen. Vielleicht werde ich dich im Adams-Kostüm überraschen.
Also ich werde, ich habe Pat Cash immer sehr bewundert.
Ja, ich auch.
Weiß nicht, ob du ihn sagst. Kennst du ihn?
Klar.
Ja, klar, logisch. Ja?
Klar.
Ja. Also ich habe so ein altes Pat Cash Outfit, das werde ich tragen, vermutlich.
Ja, gut.
Ja.
Gut, also hautenge Höschen, hervorragend.
Richtig. Und dann so wie Agassi gerne auch diese, früher trug diese bunten Radlerhosen drunter, Neon. Eine Seite rosa, eine Seite gelb.
Ja, die fand ich geil. Wir sind natürlich anständige Tennissportler. Es ist der weiße Sport. Dementsprechend wären wir natürlich in komplett weiß.
Gilt das in deiner Halle auch?
Das ist in meiner Halle, ist das möglich, ja. Ja. Also ich habe jetzt mal bestuhlen lassen für 15.000 Menschen. Ich bin gespannt, wie viele es dann tatsächlich werden. Ich hoffe, es irritiert dich nicht. Wenn du schreibst, schreibst du ja meistens mit zugezogenen Vorhängen in deiner kleinen Amtsstube. Ja.
Dunkle Kammer.
Du wirst dich wundern, was.
Ich kann mit Druck umgehen, Wolf.
Was möglich ist, wenn außenrum die Leute kommen. Es war übrigens eine Freundin eines Kumpels hat sich sehr amüsiert über die Eisvogelgeschichte.
Okay.
Das wollte ich noch. Ja. Also ja. Es ist auch der Eisvogel ist zu einer gewissen Prominenz gelangt.
Ja, und wir sollten keine Folge auslassen, ohne ihn zu erwähnen. Und in dem Fall, heute sogar völlig zu Recht,
weil er Geburtstag hat.
Er hatte Geburtstag,
richtig. Er hatte Geburtstag, okay.
Er hatte am 7. Januar Geburtstag. Also
wie alt wird man als Eisvogel 243 Jahre alt? Oder?
Genau, ich glaube, es ist sein 243. Geburtstag
gewesen. Ja.
Nee, es war, glaube ich,
alles Gute dem
an den Eisvogel. In dieser Runde an den Eisvogel,
ja,
wirklich.
Finde ich gut.
Und an einen Rückkehrer in die Bundesliga, um endlich mal zum Fußball zu kommen. Oliver Kahn, der Titan.
Ja.
Der Titan ist zurück.
Ja.
Im schwarzen Sakko und weißen Hemd saß er auf dem Podium, statt Torwarttrikot mit der 1 auf dem Rücken, die Haare fesch gestylt und leichtes Make-up statt roter Rübe. Wie man ihn kennt. Ich fand seinen Auftritt sehr, sehr souverän, muss ich sagen.
Ja, total. Fand ich auch, muss ich sagen. Ich habe mir die Pressekonferenz nochmal, wir können ja ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja vor ein paar Tagen telefoniert, unmittelbar danach, und du hast mich gefragt, hast du es gesehen? Ich hatte es zu dem Zeitpunkt noch nicht gesehen, aber es ist ja klar, es gehört zu einer Rückrundenvorbereitung mit dazu, dass man sich diese Pressekonferenz nochmal anguckt, da wirklich kein Detail zu verpassen. Und ich muss also auch sagen, es war ein äußerst souveräner, angemessener, wie ich fand, Auftritt von Oliver Kahn. Mit Demut, aber trotzdem selbstbewusst. Bester Satz für mich, er hat sich vorgenommen, nicht durch die Meetingräume zu grätschen. Das hat mir außergewöhnlich gut gefallen. Auch wenn ich sagen muss, schade.
Schade auf was bezogen?
Dass er nicht grätscht. Ich hätte gerne den Infight Heiner gegen Kahn. Hätte ich gerne
Blutgrätsche auf Kniehöhe.
Nein, aber man weiß ja, was gemeint ist. Also ich fand, mir hat das gut gefallen. Mir hat der Auftritt gut gefallen. Also sehr, sehr, sehr selbstbewusst, aber eben auch nicht über den Punkt, sondern tatsächlich auf den Punkt.
Ja, zumal man ja zuletzt den Eindruck hatte, also ich zumindest, dass bei den Bayern Auftritten, sei es von wem auch immer, naja, das war eine Mischung aus Arroganz und Verwirrtheit, zuletzt oft, fand ich. In den vergangenen Monaten. Ich erinnere nur an die legendäre Pressekonferenz von Killer Kalle und Würstchen Uli.
Ja.
Und unvergessen, als das Grundgesetz zitiert wurde.
Ja.
Ich glaube,
das haben sie aber mittlerweile auch erkannt.
Das haben sie gerafft, ja.
Dass da insbesondere dann auch Uli Hoeneß über das Ziel hinausgeschossen ist, hat.
Nichtsdestotrotz. Fand ich es auch sehr, also wohltuend so, ne, wie du sagst. Er hat auf den Punkt getroffen, klare Ansagen gemacht. Ich fand den Satz gut, den er brachte. 7 Meistertitel sind für die Ewigkeit, das wissen die Jungs noch gar nicht, aber 8 auch.
Ja, genau, also das meine ich. Also im Prinzip die Säulen des Vereins, oder das Vereinsbuch verinnerlicht und eben gleichzeitig der Zukunft zugewandt. Also das hat mir gut gefallen. Das hat mir wirklich gut gefallen. Bei Uli Hoeneß muss man ja hinten auch, also er hat es ja wirklich geschafft, über 30 Jahre diesen Verein mit wahnsinnig viel Gefühl zu führen. Was ihn am Schluss in den letzten Jahren ein bisschen verlassen hat, war sein Gefühl für den Moment, das sogenannte Bauchgefühl. Da hat er am Schluss 2-3 Mal, und diese Pressekonferenz ist halt ein Beispiel, Und er hat ja auch zwischendurch mal im Doppelpass, glaube ich, angerufen. Ja. Also so solche Sachen, wo man sagen muss, der ist dann drüber. Und das passt eigentlich nicht zu ihm. Also den Verein beschützen und im richtigen Moment das Richtige zu tun, das hat halt Uli Hoeneß über Jahrzehnte hinweg ausgezeichnet. Und das franzte gegen Ende ein bisschen aus, muss man sagen.
So das Momentum meinst du, ne?
Ja.
So, das, ja, ja, ja.
Und ja. Das hatte, und das kann man, also das kann man Oliver Kahn zutrauen, dieses Gefühl für den Moment, weil er ein großes Gefühl hat für den Verein, er hat ein großes Gefühl für die Mannschaft. Und ich fand, dass er das bei der Pressekonferenz sehr gut und sehr deutlich ausgestrahlt hat. Und das hat mir
absolut.
Das hat mir gut gefallen. Weil man muss ja ehrlich sagen, was den Bayern im Moment am meisten fehlt, ist nicht der Erfolg, sondern was ihnen am meisten fehlt, ist eine Vision, eine mittelfristige Vision. Wie,
also du meinst eine Gesamtausrichtung oder sowas? Also
genau.
Wie ist andere Club?
Genau, wie soll das jetzt mit uns weitergehen? Soll es so sein, dass wie in Barcelona ein gewisser Anteil der Mannschaft aus La Masia, also aus der eigenen Jugend kommen soll? Soll es so sein wie bei Real Madrid, dass die besten Spieler der Welt automatisch bei Real Madrid spielen müssen, / sollen? Soll es so sein wie bei, weiß ich, Ajax Amsterdam oder auch da bei Barcelona, dass Spieler für einen gewissen Arsenal Stil, eine sogenannte Philosophie inflationär verwendet, geholt werden sollen? So, solche Sachen. Das fehlt den Bayern am meisten. Und ich glaube, dass Oliver Kahn auch über die Jahre jetzt, wo er nicht für den FC Bayern tätig war, diesen Blick für die Dinge und diesen Blick auf den FC Bayern eben gelernt hat. Und wenn er jetzt sagt, ich habe jetzt unmittelbar danach, das hat er nicht auf der Pressekonferenz gesagt, aber da habe ich ein Zitat von ihm gelesen während des Trainingslagers. Er sagt, es muss uns wieder gelingen, eine Anzahl an Spielern aus der eigenen Jugend mit nachzuziehen. Dann trifft es im Grunde das, was ich gerade gesagt habe.
Ja, das stimmt. Wie siehst du ihn allgemein so als Typ? Also traust du ihm das zu? Ich habe damals, als ich in München anfing, da war ich noch bei der Bild-Zeitung,
ja.
Als junger Reporter durfte ich immer, war ich eine Zeit lang abgestellt für Oliver Kahn, weil das war die Hochzeit mit Verena und,
ja,
und der ganzen Geschichte, du, ja, erinnerst dich. Und
hast du ihn verfolgt auch, oder?
Ja, wirklich. Also es war aufregend. Ich habe, der hat ja eine Zeit lang, die hatten Audi als Dienstwagen, haben sie heute, glaube ich, noch, ne?
Ja.
Und mussten damit ja auch zum Trainingsgelände fahren an der Sebener. Und Kahn ist dann immer mit seinem Ferrari, roten Ferrari, angekommen, hat den 100 Meter weiter abgestellt.
Das ist im weitesten Sinne Audi, ja.
und hat ihn dort 100 Meter weiter gegen seinen Audi getauscht und ist das letzte Stück mit dem Audi gefahren. Mhm. Und dann danach hat er es wieder umgekehrt zurückgemacht, logischerweise. Und dann bin ich ihm immer mit meinem, ich hatte so einen roten Mazda 121, so eine Knutschkugel. Ich weiß nicht, ob du dich
erinnerst. Also auch im weitesten Sinne ein Audi, nur halt am anderen Ende.
Genau. Und da musste ich ihm immer, durfte ihm immer
folgen
hinterher
Sie dem Mann bitte unauffällig.
Genau, dem Mann mit dem roten Ferrari.
Ja, und an der zweiten Kreuzung war er weg.
Nee, eben nicht. Das war wirklich möglich, weil München ja, wie du weißt, sehr, sehr viele Kreuzungen und Ampeln hat, sodass da kannst du eigentlich gar nicht richtig jemanden loswerden, sei denn du übertrittst alle Verkehrsregeln. Und das hat er nicht gemacht. Der Titan war auch damals schon... hat sich an die Verkehrsregeln einigermaßen gehalten.
Naja.
Bis er dann, ja, jetzt kommt's, bis er dann auf dem Behindertenparkplatz mehrfach parkte, seinen Ferrari, direkt an der, wie heißt nochmal die Einkaufsstraße in München?
Leopold. Mir die. Oder Maximilian.
Ja, direkt. Ja, naja, an der Maximilianstraße, genau, das meine ich. Und ja, da gab's dann ja auch die eine oder andere Schlagzeile zu.
Von dir.
Von mir unter anderem.
Das wird sicher erquicklich. Jetzt, wo du die Geschichte erzählt hast, wird diese Zusammenarbeit zwischen dem Redaktionsnetzwerk Deutschland und dem zukünftigen Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern wird sicher erquicklich.
Das ist ja nun verjährt und ich bin ja auch bei einem ganz anderen
Das
Video.
Ist der Mann. Nehmen Sie ihn fest.
Es war wirklich eine spannende Zeit damals in München. Und ich meine, der Weg von Kahn war natürlich dann als aktiver, auch spektakulär, ne? Mit dem unvergessen diese Bilder, Golfball am Kopf in Freiburg,
ja.
Der Karate-Tritt gegen Chapuisat war es, glaube ich, ne? Ja, und
ja, herrlich auch, oder? Dem hat er den Hals gebissen.
Dem hat er den Hals gebissen, ja. Stimmt. Ja.
Und dem Bredaric hat er am Ohr gezogen.
Den hat er am Ohr gezogen?
Ja, der Thomas Bredaric hat mal zu mir gesagt, es zieht immer noch. Also möglicherweise kommt er jetzt nochmal auf Schadensersatz zurück.
Er hat damals gesagt, ich hatte Todesangst.
Ja, er hatte Todesangst.
Ja. Und danach, wie du ja vorhin schon erwähnt hast, ne, Kahn hat es richtig gemacht. Er hat nicht zu früh angefangen, sondern hat sich erstmal über andere Unternehmen da seine Meriten auch verdient und wirtschaftliches Know-how angeeignet. Sportlich, glaube ich, gibt es nichts zu diskutieren. Und dass er die Bayern-DNA hat wie kaum ein Zweiter, das müsste eigentlich passen. Ne? Ich finde, wir werden es spannend finden, wie das funktioniert, so in der Zusammenarbeit mit Brazzo zum Beispiel. Und was er ja auch unmissverständlich klar gemacht hat, ist, dass er bei Transfers durchaus auch mitreden wird. Ne?
Ja gut, aber alles andere hätte jetzt auch überrascht. Ja. Deshalb meine ich, das war kein Hin- und Her-Lavieren, sondern er war da schon auf dem Punkt. Also natürlich. Natürlich nimmt er Einfluss und natürlich muss er ja auch Kraft seines Amtes darüber befinden, ob das jetzt ein sinnvoller Transfer ist oder nicht.
Ja, und da war ja jetzt ein Transfer, der jetzt schon vor seinem Antritt getätigt wurde, aber den musste er jetzt erstmal so, musste er ein bisschen moderieren. Ne? Wie siehst du das, die Thematik um Alexander Nübel, den?
Na, es gibt zwei Sichtweisen. Also es gibt die Bayern-Sichtweise, die macht diese Verpflichtung total nachvollziehbar, weil was kann dir Besseres passieren, als eine exzellente Nummer 2 zu holen? Das, also wenn die auf dem Markt ist, wenn einer wie Nübel, ne? Verfügbar ist, dann kann man diese Entscheidung perspektivisch absolut nachvollziehen. Und dann gibt es die Sichtweise des Spielers, also in dem Fall von Nübel selbst. Und da muss ich sagen, hält sich mein Verständnis in Grenzen. Aber du weißt halt auch nicht, was hinter den Kulissen für Absprachen getroffen wurden. Das können wir ja relativ schwer nachvollziehen. Also, dass die Nummer 1 des FC Schalke sagt, ich setze mich im Zweifel die nächsten 3 Jahre hinter Neuer auf die Bank, weil die Bayern wollen ja auf jeden Fall mit Neuer verlängern, wenn ich das alles richtig verstehe. Das überrascht mich dann schon.
Absolut. Also,
aber möglicherweise gibt es dann irgendwelche Ausleihgeschäfte. Also aus Nübels Sicht, ich hab großen Respekt vor dieser Entscheidung, auch wenn ich sie nur sehr, 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 sehr bedingt nachvollziehen kann.
Also ich sag mal, bei einer Sache kann man sich sicher sein, und das hat ja Manuel Neuer jetzt auch schon formuliert, also der wird keine Minute freiwillig abtreten, ne? Ja. Ob dann der Kollege Nübel oder wie auch immer heißt, das ist dem relativ Latz, glaube ich. Ne?
Ja.
Sag mal was ganz anderes, Wolf, hast du eigentlich Hallenturniere gesehen, geschaut, nachdem wir das letzte Mal davon hatten?
Gibt's jemanden, der es überträgt?
Ich hab zufällig...
DSF?
Ja, DSF, genau.
Also gibt's da gar nicht mehr.
Ich habe beim Durchseppen, habe ich gesehen, U19 Cup irgendwie in Stuttgart. Da habe ich was gesehen. Da saß Berti Vogt.
Aber gut, nein, das ist Junior Cup.
Junior Cup, genau.
Sindelfing.
Sindelfing, richtig. Aber in der Halle.
Ja, eines der. Ja,
das konnte ich noch erkennen.
Es findet in der Halle statt, ja, stimmt. Traditionsturniere, wir haben da schon mal drüber geredet. So ein Traditionsturnier gibt's immer noch mal, ne?
Mit den Legenden so, ne?
Ja, ich habe das in meiner ultimativen Anfangszeit, ich habe das gern gemacht, wirklich. Ich habe gerne Hallenfußball übertragen. Das war wirklich, das hat immer großen Spaß gemacht. Also da habe ich beispielsweise in Riesa habe ich erfahren, dass man Pyrotechnik auch innerhalb geschlossener Räume abbrennen kann. Und das war der absolute Wahnsinn. Ich erinnere mich an ein Spiel, da Dynamo Dresden gegen Energie Cottbus.
Oha.
Das muss ein Halbfinale gewesen sein. Eduard Geier war Trainer in
Cottbus. Ja, klar.
Und es waren, glaube ich, 3.500 Dresdner waren in der Halle. Und wir saßen auf einer Stahlkonstruktion, eigentlich auf so einem Stahlgerüst. Mhm. Also es war unten im Boden notdürftig verschraubt. Und eigentlich saßen wir inmitten beziehungsweise oberhalb des Dynamo-Blocks. Und Energie Cottbus, also Ede Geier, hat ja eine relativ enge Beziehung nach Dresden. Energie Cottbus führte die von Ede Geier trainierte Mannschaft mit 1-0. Es waren irgendwie noch 35 Sekunden zu spielen. Und Dynamo erzielte also in diesen letzten 35 Sekunden 2 Tore und gewann das Spiel. Also ich würde das als eines der maximalen Highlights meiner frühen Laufbahn bezeichnen. Es war unvorstellbar, was in dieser Halle sich abgespielt hat.
Es ist halt auch einfach eine geile Stimmung dann, ne? Unter so einem, in so einer kleinen, kompakten Halle, wenn es da abgeht, da brennt ja die Hütte im wahrsten Sinne des Wortes, ne?
Ja, also da war's, es war dann auch so, dass ganz schnell eine Hundertschaft der Polizei bei uns oben auf eben jenem Gerüst war. Und also die waren so zwischen beeindruckt und fassungslos war alles dabei. Und wir saßen da oben, das war, ja, also das hat mir ausgesprochen gut gefallen.
Damals. Risa war auch immer ein Klassiker, ne?
Ja, Risa war ein Klassiker. Und es ist dann auch so gewesen, dass, ich weiß gar nicht, Hallenfußball waren, glaube ich, 2x10 Minuten oder waren es 1x10 Minuten, ich weiß es nicht mehr, dass jedenfalls diese 10 Minuten damals heiß gehandelt wurden unter Fans von Dynamo Dresden. Videokassetten erstellt wurden, also auch beim Sender dann nochmal angefragt wurden.
Ja,
eben jene Sequenz. Und ich bin da, ich weiß es nicht, bei 2 oder 3 Fanclubs von Dynamo Dresden zum Ehrenmitglied ernannt worden.
Also du bist bis heute Ehrenmitglied bei Dynamo Dresden.
Ja, ich, also so stark, also stilles Mitglied.
So wie ein stiller Teilhaber.
Weil ja genau. Ich weiß, weil ich nicht, ich könnte jetzt nicht mehr sagen, bei welchem Fanclub. Aber es ist tatsächlich so, dass ich, wann immer ich in Dresden bin, werde ich da grandios empfangen.
Das kann man ja nicht von all deinen Kollegen behaupten.
Das stimmt. Ich habe ja in Dresden auch gelesen mal, also wo ich mit meinem Buch auf Tour war, und in einem Kinosaal vor, weiß ich, 400-500 Leuten, der ausgebucht war, also innerhalb von Minuten war das, innerhalb eines Tages war diese Vorstellung ausgebucht, und der Veranstalter fragte dann nach dem Sicherheitsaspekt. Und ich sagte, also, ich glaube, Sie müssen sich keine Gedanken machen. So. Und habe das dann auch,
Es ist eine Lesung.
Hat er noch gesagt, ja, Glauben ist gut in dem Zusammenhang.
Die wichtigste Frage, kam es zu pyrotechnischen?
Nein. 0,0. Und es waren halt auch, es waren tatsächlich da auch viele aus dem Fanblock da. Der Trommler war da, der mich dann auch eingeladen hat. Und so, also es war toll. Dresden ist immer toll.
Ist auch ein cooler Club, finde ich. Also ja. Ein paar Idioten gibt's überall, ne? Vielleicht gibt es da ein paar mehr, aber grundsätzlich ist das ein Mega-Verein und auch eine Mega-Fanszene eigentlich, ne? Also ja. Muss man wirklich sagen.
Das war also so viel zum Thema Hallenturniere.
Ja, und
ich habe nichts gesehen. Also ich bleibe nachts beim DSF, bleibe ich nochmal hängen. Mach da bei den Spielen mit und wundere mich, dass ich nie gewinne.
Ja, die Fragen sind halt auch für dich teilweise.
Automarke mit E.
Zu
falsch. Falsch.
Zu anspruchsvoll.
Ich sage einfach mal fort. Falsch. So.
Meine Lieblingsfrage damals war, die habe ich mir gemerkt. Wer war italienischer Rekordnationalspieler? Dino Zoff oder Dinosaurier?
Ja.
Ja,
das hatten wir bei Sat.1 das Gewinnspiel. Das war das Allerbeste. Da habe ich mich, glaube ich, auf dem Sender auch kugelrund gelacht. Also, wer ist ein Fußballspieler von Real Madrid? A, Di Maria.
B.
Oder B, der Josef. Rufen Sie an, machen Sie mit.
Ja, und gewinnen.
Und es traf mich vollkommen unvorbereitet, weil du kriegst ja dann aufs Ohr gesagt, jetzt pass auf, jetzt kommt eine Einblendung.
Ach, du wusstest es vorher nicht?
Ich wusste es vorher nicht.
Alter.
Ja. Und es hat auch selten eine derartige Resonanz auf ein Gewinnspiel gegeben.
Ja, weil...
Es ist vergleichbar, ich hatte das mit Frank Buschmann mal, da sollten wir bei Sky hinweisen auf das auf den Film, auf den Blockbuster Der dunkle Turm.
Das war ein
Klassiker, das war inner, oder? Das war innerhalb einer Konferenz, ja. Ja. Und ich sagte, ich habe keine Ahnung, was der dunkle Turm ist. Und Buschi hatte logischerweise auch keine Ahnung, was der dunkle Turm ist. Weil Buschi jetzt auch kein bekennender Cineast ist. Wiederum der Kollege Jonas Friedrich, der in der Dreierkonferenz war, der hatte das Buch gelesen. Also Lirum Larum, es ging quasi eine Halbzeit lang im weitesten Sinne nur um den dunklen Turm. Und die Wege dorthin und die Wege von dort. Ja, und Sony Pictures hat mir daraufhin also die DVD des dunklen Turms zukommen lassen. In doppelter Ausführung, zweite zur Weitergabe an den Kollegen Frank Buschmann.
Jetzt bin ich gespannt, wie ist dein Fazit?
Ich bin noch nicht dazu gekommen, mich das anzugucken.
Es ist auch erst, die liegt erst seit 12 Jahren bei dir jetzt im.
Naja, das ist noch nicht so lange her. Das ist vielleicht 2 Jahre her.
Ja, gut. Ja. Also, das hättest du dir jetzt ja mal für die Winterpause.
Richtig.
Oder?
Ich hab's immer noch auf meiner To-Do-Liste. Jetzt für die Winterpause. Allein, es ist nicht mehr viel Winterpause übrig.
Ja, es wird eng. Musst du dann auf die Sommerpause verschieben, möglicherweise.
Ja, vielleicht mache ich es wirklich in der Sommer. Da, allerdings ist da EM.
Da ist EM, aber für den dunklen Turm muss.
Ist immer auch, Platz, sagst du?
Der muss ja immer Zeit sein. Ja. Also, ja. Ich werde es mir gleich runterziehen irgendwo. Gibt es bestimmt bei Netflix auch.
Ja, mach's vielleicht besser nicht über den Laptop deiner Freundin.
Hör auf, ich möchte dieses Thema bitte ausblenden.
Ja.
Während hingegen ich ein Thema nicht ausblenden möchte, nämlich den Kollegen Haaland, der mittlerweile beim BVB eingeschlagen ist oder aufgeschlagen. Ja. Eingeschlagen ist er noch nicht.
In der Hoffnung. In der Hoffnung, dass er auch ein jeweils schlägt. Ne?
Was sagst du?
Super Verpflichtung.
Ja?
Ja, super Verpflichtung. Wunder mich, dass Dortmund den Zuschlag bekommt. Es wundert mich grundsätzlich nicht. Aber wenn man hört, gegen welche Konkurrenz sich Borussia Dortmund durchzusetzen hatte, wundert es mich dann doch wieder. Der Hauptgrund ist schlicht und ergreifend, dass die Bedürftigkeit bei Borussia Dortmund nach einem Top-Stürmer einfach mit am größten ist von den europäischen Clubs, also von den europäischen Top-Clubs, den Achtelfinalisten in der Champions League. Und es waren ja auch noch ein paar andere mit dabei. Ich halte den für ein außergewöhnliches Talent, warne allerdings vor überzogener Erwartungshaltung. Also,
du meinst jetzt am Anfang speziell, oder?
Ja, dass er jetzt der große Heilsbringer wird, also sein muss. Es ist unbestritten ein Ausnahmestürmer, der es auch in der Champions League schon unter Beweis gestellt hat. Aber Borussia Dortmund ist im Vergleich zu Salzburg nochmal eine andere Nummer, meiner Meinung nach. So, und wenn er das steht und da nahtlos anknüpft, umso besser. Aber jetzt sich dahin zu stellen und zu sagen, so jetzt muss es aber dann auch endgültig klappen, das hielte ich für etwas überzogen.
Ich habe ihn zu selten gesehen, ich habe ein paar Mal in der Champions League gesehen, aber was mich so ein bisschen gewundert hat, ich kenne Favre ja ganz gut und Favres Einstellung und Spielstil auch ein wenig. Und es hat ja nie mit so einem richtigen klassischen Brecher vorne drin eigentlich funktioniert. Er wollte es auch nie. Jetzt ist die Frage, inwiefern er bereit ist, sein System auch auf ihn zuzuschneiden. Ne? Das finde ich, glaube ich, wird relativ entscheidend sein.
Ja, das stimmt. Und man darf nicht vergessen, die Dortmunder haben ja mit dem besten Sturm der Liga gehabt.
Ja. Also
die beste Offensive schon ohne Haaland. Also es wird ein Teil der Hinrundenproblematik wird es mit Sicherheit unter Kontrolle bringen, aber es gab halt auch schon noch ein, zwei andere Baustellen.
Ja, vor allen Dingen in der Defensive, ne?
Genau.
Ja.
Genau. Und dann, dass sie halt dann Spiele einfach nicht zubekommen haben, ne? Und nicht ins Ziel bekommen haben und derlei Spökes.
Aber der Kollege Haaland, der, wenn ich den sehe, der wirkt immer so ein bisschen wie so eine Comicfigur, finde ich. Der hat so ein gemachtes Gesicht, finde ich, wie so ein He-Man früher. Kennst du den noch?
He-Man, Captain Future.
Ja, genau. So in die Richtung. Typischer Skandinavier, das sieht man irgendwie so. Aber erinnert mich hart an die He-Man-Figuren. Was hast du?
Also so bei den Interviews, was ich bisher von ihm gesehen habe, hat er für mich auch etwas von einem Achtung Eisvogel.
weil er so eiskalt ist, meinst du?
Ja, weil er wirkt so, ja.
Unerschütterlich. Also
so Zlatan-esk. Oder? Was sagst
ja,
du?
Ja, also ich sehe es ähnlich. Der ist für 19 Jahre wirkt er schon ganz schön reif und sehr, sehr selbstbewusst. Das, ja. Das trifft es auf jeden Fall. Also ich
und das meine ich halt. Also das meine ich halt als allererstes. Dass er das, ja, also dass er das halt auf den Platz bringen muss und das über 17 Spieltage in der Bundesliga und Pokal und Champions League, Paris Saint-Germain und so. Er ist der unbestrittene Ausnahmetalent. Er ist bestimmt der heißeste Scheiß, der im Winter über die Ladentheke geht. Mhm. Und dass sich Dortmund den sichern konnte, spricht für den BVB. Aber man darf jetzt auch die Erwartungen nicht zu hoch binden, weil er halt de facto erst 19 ist.
Ich meine, Dortmund hat ja dafür sogar auch mit einem ungeschriebenen Gesetz gebrochen, ne? Also sie haben eine Ausstiegsklausel offenbar verankert. Watzke hat damals gesagt, ich glaube, es war nach dem Transfer von Lewandowski, gell, zu Bayern, hat er gesagt, Ausstiegsklauseln, Götze war es. Götze zu Bayern. Wird's nicht mehr geben beim BVB. Aber es ist wahrscheinlich in dem Fall auch, wäre es gar nicht anders möglich gewesen.
Ja.
Denke ich mal.
Ja.
Wie du sagst,
ja,
bei der Konkurrenz, ne?
Ja.
Ich glaube, dass dann tatsächlich neben der Tatsache, die vermutlich wirklich entscheidend war, dass er dort die meisten Chancen hat, auf Einsatzzeiten zu kommen beim BVB, dass da echt dieses Stadion und die Süd und die gelbe Wand, das ist echt für viele, gerade für junge Spieler, glaube ich,
ja,
immer noch ein Argument, ne? Wenn es dann darum geht.
Und die Tatsache, dass ihnen ein absoluter Mittelstürmer fehlt.
Ja.
Also man könnte ja auf den Gedanken kommen und könnte sagen, warum haben sich die Bayern nicht intensiver um ihn bemüht?
Mhm.
Also möglicherweise hat es sogar Gespräche gegeben, das weiß ich nicht. Aber letztlich mit einem wie Haaland, wenn er hier 150 Kilometer von München weg, eine Top-Leistung nach der anderen abliefert, dann musst du ihn auf dem Radar haben.
Wäre schon komisch, wenn nicht.
Mal abklopfen. Also ja. Du musst zumindest mal über Machbarkeiten sprechen. Es wäre komisch, wenn nicht, genau. Nur da glaube ich, also sich hinter Lewandowski einzureihen und dann für die letzten 10 Minuten oder so mal zu kommen, das glaube ich ist nicht das, was ihm vorschwebt.
Mhm.
Und es wäre bei Manchester United so gekommen und es wäre bei City so gekommen und es wäre bei Paris Saint-Germain, wir können ja alle durchgehen.
Ja,
Real Madrid, Barcelona, die Italiener sind nicht so attraktiv im Moment, also von Juventus Turin abgesehen. Dann hast du Dortmund, wo es keine klare Nummer 9 gibt, wo Alcacer viel verletzt ist, wo man weiß, es herrscht eine gewisse Unzufriedenheit bezüglich Götze, das mit Brandt und Reus funktioniert gut, aber eben nicht sehr gut. Und dann sagst du, ja, also das verspricht doch namhafte Spielzeit.
Ja, absolut. Und wie gesagt, dann
sind und eben die Chance auf Titel. Also das darfst du nicht vergessen. Die sind nicht so weit weg von der Spitze, als dass es um die Meisterschaft nicht mehr gehen würde. Der Pokal brauche ich dir nicht zu sagen. Und Champions League ist jetzt zumindest mal Paris Saint-Germain.
Haben sie natürlich noch ein schönes Brett vor der Brust. Da kommt es ja dann auch wieder zu einem spannenden Wiedersehen. Tuchel.
Dazu in einer der späteren Folgen vielleicht noch etwas mehr.
Genau,
ja.
Genau. Wir haben sowieso viel vor jetzt in den nächsten Wochen. Vielleicht können wir das schon mal ein bisschen ankündigen zum
Ende. Wir sind jetzt schon bei den Fürbitten.
Wir sind jetzt schon bei den Fürbitten.
Ja.
In 14 Tagen kommt es zur Schlacht in München. Das haben wir schon angedeutet. In einer deiner Tennishallen.
Ja.
Und danach wird es einen Live-Podcast geben. Das können wir auch schon vorwegnehmen, glaube ich, ne?
Von der Spobis.
Genau, auf der Spobis, oder auf dem Spobis, sagt man, glaube ich, sogar, Sport- und Business-Messe in Düsseldorf. Und da haben wir die Ehre, vor Publikum
zu singen.
Wir singen
vor Publikum.
Ich habe dann überlegt, wenn ich jetzt dieses Tennisspiel verlieren sollte, was ja nicht passieren wird, also wenn du es verlierst, wie zu erwarten, Dann hatten wir uns auf den Einsatz geeinigt, dass derjenige einen Podcast alleine halten muss. Ist das dann der schon vor Publikum? Das wäre ja wiederum schlecht.
Ja, warum? Ist doch kein Problem für dich, vor 500 Leuten einen zu erzählen.
Also für mich nicht. Ich dachte jetzt eher an dich.
Das für mich ein Problem wäre, vor 500 Leuten alleine.
Möglicherweise ist es für den Veranstalter ein Problem, von daher sollten wir das vielleicht...
Er wünscht sich, beide. Also das müssen wir, glaube ich, auf eine der späteren Folgen dann verschieben.
Ja, glaube ich auch. Ja, gut. Ja. Wolf, dann sind wir quasi schon wieder so weit, dass wir sagen können, es war eine Freude. Vielleicht noch deine, da es jetzt ja wieder losgeht, deine Wünsche für die Rückrunde. Ganz, ganz schnell und kurz.
Dass es so spannend bleibt, wie es sich jetzt andeutet. Also Massenzieleinlauf an der Spitze wäre total schön. Unten braucht man, glaube ich, nichts zu sagen. Unten bleibt es spannend bis zum letzten Spieltag.
Ja, ja.
Da oben, das würde ich mir wünschen. Also, dass wir vielleicht mit einem 4-, sogar 5-Kampf auf die letzte Runde gehen. Das wäre ein Wunsch. Mal wieder. Also das letztes Jahr hat mir schon gut gefallen mit dem Duell. Mhm. Wenn jetzt Gladbach lange dabei bliebe und Leipzig und mal gucken, was auf Schalke los ist. Das wäre cool. Das wäre wirklich cool.
Was ist dein, weil du jetzt gerade sagst, ist ja völlig zu Recht, also ein Duell gab's in der letzten Saison, gab's dann immer wieder mal zwischendurch, aber ein 3- oder sogar 4-Kampf, der letzte, an den ich mich erinnere, war, glaube ich, damals mit Frankfurt, Stuttgart und, war es auch Dortmund? Wo dann am Ende Stuttgart Meister wurde?
In Leverkusen.
Richtig.
Ja, ja, ja.
Guido Buchwald, oder?
Ja, Guido Buchwald.
Und Frankfurt war, glaube ich, im Lead sozusagen und die haben es verloren gegen Rostock.
Ja, kann sein.
Damals noch mit Jeboa, Okocha und so weiter, oder?
Ja.
Geile Truppe wirklich gewesen.
Ja, total. Total. Also das wäre cool. Das stelle ich mir auch dann toll vor, das in eine Konferenz zu packen, wo im Minutentakt die Tabellenspitze und die Meister wechseln.
Das hätte
echt viel Schönes. Das hätte echt viel Schönes. Aber muss sehen. Also für Leipzig wird sicher richtungweisend das Spiel gegen die Bayern. Dann Anfang Februar ist es, glaube ich, 8.9. Ja, da wird Leipzig wird feststellen, dass es jetzt auf einmal doch ein bisschen bergauf geht. Gladbach bin ich gespannt, ohne internationalen Wettbewerb, mit einem wirklich guten Kader, aber eben auch einem großen Kader.
Ja.
Nur noch, also volle Konzentration auf 17 Spieltage.
Als Einziger, ne, da oben,
ja,
oder?
Ja.
Oder ist Schalke noch im Pokal dabei? Ja,
also Schalke habe ich ohnehin jetzt eher so als absoluten Außenseiter. Also bei Schalke wär's schon cool, wenn sie überhaupt wieder international dabei wären. Also
Bayern, RB, Dortmund haben alle noch 3 Wettbewerbe. Das ist natürlich, und Gladbach hat einen. Das ist in der Tat. Und die starten auf Schalke sicherlich auch direkt richtungsweisend. Schalke hat.
Wer
Gladbach, startet auf Schalke? Gladbach startet auf Schalke.
Ja, auf Schalke, ja.
Und
ja,
Schalke muss die Woche danach nach München. Also dann weißt du halt auch, wo du stehst, ne?
Ja, genau. Also es wird sich relativ früh im Verlauf der Rückrunde entscheiden, wie lange da oben alles zusammen bleibt.
Ich fände es auch schön und ich fände es schön, wenn tatsächlich da unten, bin ich bei dir, glaube ich, dass es ohnehin spannend bleibt bis zum Schluss. Aber ich fände es cool, wenn die beiden Aufsteiger Paderborn und Union weiterhin sich nicht beeindrucken lassen und ihren Stiefel durchziehen, egal wenn es dann...
Du, den Eindruck habe ich aber auch.
Ja.
Also die bleiben sich treu. Das ist für mich beeindruckend zu sehen. Also Union Berlin, dass die spielen genau das, was sie können.
Ja, das ist mega.
Und jede Mannschaft, die da hinkommt und keine innere Mitte hat, hat ein Problem gegen Union Berlin. Und Paderborn ist auch maximal wehrhaft. Auch die nimmst du nicht im Vorbeigehen.
Nein, die sind unbequem, ne? Gegen die willst du nicht spielen eigentlich.
Ja. Ja. Bremen wird spannend, ne?
Bremen wird extrem spannend, ja.
Also wie kommen die jetzt plötzlich mit Abstiegskampf zurecht? Ich glaube, die Frankfurter werden sich da unten innerhalb kürzester Zeit rausmanövrieren, weil die einfach viel zu stark besetzt sind.
Köln ist die Frage.
Köln, Düsseldorf, ja.
Düsseldorf, richtig, ja.
Ja, aber jetzt, nachdem ich den Terodde aufs Laufband gelassen habe, bin ich mir auch relativ sicher, dass da nichts mehr passiert.
Und das die, übrigens dann, ja. Und die SMS an Gisdol ist vorbereitet, oder?
Ist vorbereitet. Das ist, wenn ich ihn das nächste Mal sehe, sage ich, du, mach dir keine Sorgen, der Junge kann laufen. Bis über beide Backen.
Und Horst Held muss halt die Prämie ein bisschen was abdrücken. Das
erweitern. Er ja. musste, sagen wir, den Kreis der zu Prämierenden vielleicht um eine Nuance erweitern.
Alles klar.
Alles klar.
Wolf.
Also es war schön. In 14 Tagen rund um die Schlacht von Schwabing.
Und es wird, die Freundschaft muss ruhen für 4,5 Stunden.
Wir spielen auf 3 Gewinner.
Das ist die Zuerwartung.
Ja, und wir stehen dann da und sagen, ja, wir mussten wegen Dunkelheit abbrechen.
Ich hoffe ja, dass zumindest eine deiner Hallen mit Flutlicht ausgestattet ist. Also,
ich lasse die Birnen nochmal nachdrehen.
Ich verlasse mich drauf. Ich freue mich drauf. Ja. Und ihr da draußen, gehabt euch wohl und bleibt uns treu und gewogen, wie Simon Terodde.
Ja.
Schönen Gruß nach Köln.
Sportlich bleiben.
Ciao.
Bis in 14 Tagen und tschüss.